You're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir sind wieder in der Nerd-Ecke unterwegs und zwar gehen wir diesmal in den Bereich irgendwo zwischen Gaming und Filme/Serien, denn wir sprechen heute über eine Videospielverfilmung. Heute geht es um die Fallout-Verfilmung bei Prime Video. Und natürlich möchte ich nicht allein drüber sprechen, sondern ich habe mir jemanden mitgebracht. Mein heutiger Gast verfügt über die Skills Wahrnehmung 8, Intelligenz 9 und Charisma 10 und bringt dazu ausgiebiges Comic- und Gaming-Wissen mit in unserem kleinen Podcast-Vault. Hier ist für euch der Storzbech. Hallöchen.
Liebe Zuhörer.
Na, wie geht es dir?
Mir geht's hervorragend. Das Wetter wird besser, der Frühling setzt sich jetzt doch langsam durch. Jetzt kann es weitergehen.
Ja, nach dem April, der ja wirklich gemacht hat, was er will, wie es mal so schön heißt.
Absolut.
Ganz langsam kommen. Ja, wir wollen über Fallout sprechen. Sag mal, hast du die Fallout-Spiele gespielt?
Jetzt muss ich dazu sagen, tatsächlich nicht alle und vor allen Dingen nicht durch. Mhm. Ich habe mit 3 mal angefangen, wie wahrscheinlich viele erst mit 3 angefangen haben. Mhm. Und 1 und 2 so. Man hat davon gehört, man kannte es, aber gespielt habe ich es nicht. 3 habe ich angefangen, habe ich dann irgendwann aufgehört. 4 habe ich angefangen, irgendwann aufgehört. 76 habe ich nicht gespielt. Aber also trotzdem, nichtsdestotrotz, da waren also, ich sag mal, einige Sachen dabei, die ich dann doch irgendwoher schon kannte.
Hm. Welches hat dir denn am meisten Spaß gemacht für die du gespielt hast?
3, muss ich tatsächlich sagen.
Habe ich schon öfter gehört, dass das wirklich gut sein soll. Ich also habe gar keins gespielt. Sag ruhig.
4 war auch so am Anfang, das hat diese typische Todd Howard Bethesda-Formel. Hm. Wir hauen viel raus, aber wir bringen es wieder nicht fertig raus. Ja, dieses, wir haben 1000 Bugs und noch mehr, was da wieder schief läuft, aber wir kündigen es an und das wird schon super werden.
Ja, das
und am Anfang
dir.
Wirst du dann wieder enttäuscht.
Ja. Das hättest du dir bei 1 und 2 nicht erlauben können, weil da sind die nur auf Datenträger rausgekommen, da musste es fertig sein.
Da muss es fertig sein. Ja, es waren ja auch die isometrische Grafik und wobei das ja eigentlich genau der Style ist, den ich ja eigentlich mag. Mhm. Also von StarCraft damals oder die alten Warcraft-Spiele oder die alte Jagged Alliance, das neue auch, wohlgemerkt.
Ja, stimmt, ja.
Das ist eigentlich ja genau das, aber du hast halt dieses Third Person oder First Person in 3 und 4, was natürlich moderner ist, ne? Wo du dann halt erkunden kannst und halt die Erfahrung immersiver ist und so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, von der Story, von der Erzählung her, das Ganze drumherum, das war immer schon toll. Das muss man dazu sagen. Weil ich bin ja so ein Typ, auch wenn ich es nicht zu Ende spiele, ich lese mir ja dann alles Mögliche noch durch und versuche dann noch irgendwie trotzdem da reinzukommen und dies und das. Also wenn mir die Welt gefällt, dann kann ich da schon drin versinken, selbst wenn ich es gar nicht so spiele in dem Sinne.
Das kenne ich ganz genauso. Ich versuche auch immer bei Spielen, selbst wenn ich die nicht zu Ende gespielt habe, zumindest zu erfahren, wie die Story zu Ende geht, weil ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das interessiert mich. Ja. Ich kann auch beim Spiel ganz oft, das ist genau wie bei Filmen, ich kann mit schlechterer Grafik, schlechteren Effekten leben, wenn die Geschichte dafür umso besser ist. Das ist für mich vollkommen okay. Ich habe zum Beispiel die Serie Sanctuary, die mochte ich total gerne, obwohl die Effekte waren ja aus der Hölle. Aber ich mochte die Story.
Ja, und genau das ist das. Also, und das wiegt auch viel auf. Also eine gute Story, ähnliches Beispiel Babylon 5. Waren Computeranimationen, die mit einem Amiga gemacht wurden. Aber die Story drumherum, die war genial.
Ja, die war großartig, stimmt.
Das war also von der Story her war es also mit einer der besten Sci-Fi-Serien überhaupt.
Mhm. Ja, und ich glaube, wir können vorweggehen. Fallout hat hier beides getroffen. Das heißt, die Story ist gut und auch die Effekte sind gut. Und jetzt schauen wir mal kurz ein bisschen auf die Randdaten. Erst dieses Jahr erschienen. Wir reden über eine ganz aktuelle Serie. Ab 16 Jahren freigegeben. Wir hatten nur 8 Folgen, die dafür aber jeweils circa eine Stunde lang. Und Regie geführt hat Jonathan Nolan, den wir noch alle von Westworld kennen. Wobei ich bei Westworld sagen muss, hat für mich stark angefangen, aber dann auch stark nachgelassen. Leider. Mhm. Und die erste Staffel großartig, die zweite auch noch gut und dann plätschert es ein bisschen aus, leider.
Das ist ja das, was Jonathan Nolan einige auch vorwerfen. Ne? Dieses nach hinten raus wird er schwächer.
Mhm.
Und ja.
Ich habe auch schon Ängste gehört Richtung zweite Staffel von Fallout, dass man da auch schon ein bisschen Sorgen hat. Aber wir werden es ja erleben. Die ist ja angekündigt. Mal gucken, wie sie dann wird. Wir haben eine IMDb-Bewertung aktuell von 8,6. Das heißt nur 0,1 Punkt unter The Last of Us mit 8,7. Ja, und die beiden repräsentieren, glaube ich, im Moment die besten Videospielverfilmungen im Serienbereich, die wir überhaupt hatten. Ich glaube, man kann doch sagen, Arcane ist noch richtig gut in dem Bereich, ne?
Arcane ist ein Knaller, da warte ich ja auch sehnsüchtig auf die zweite Staffel.
Und was gab es denn noch? Gab es nicht noch eine Serie? Ah, hier, die Edge Runner von Cyberpunk soll auch sehr gut sein. Ich habe es noch nicht gesehen.
Die war auch super. Das ist halt auch Anime, aber von der Story her richtig gut. Sehr gut. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, wir leben in einer Zeit, wo es gute Videospielverfilmungen gibt. Man würde es kaum glauben. Wir haben vorher im Vorgespräch schon gesagt, Super Mario Bros. Film war großartig, muss man einfach sagen. Ich war sehr positiv überrascht vom Pikachu-Film, weil ich ja nie groß Pokémon gespielt habe. Aber ich mochte diesen Meisterdetektiv-Pikachu-Film irgendwie. Der hat irgendwie Spaß gemacht, den zu gucken.
Ja, hat er auch. Hat er auch. Also, ist natürlich auch Großteil Ryan Reynolds, glaube ich, geschuldet.
Wahrscheinlich.
Aber ja, der war schön gemacht. Der war wirklich schön gemacht. Der war so ein guter Familienfilm. Und auch der Sonic-Film war kein Highlight, aber das ist ein schönes Popcorn-Kino.
Manchmal also braucht man auch genau das.
Genau, also auch nicht so, wo du sagst, naja, einen Oscar wird er nicht gewinnen, aber um sich mal zwei, drei Stunden einen schönen Film anzugucken, reicht der vollkommen.
Ja, wir haben.
Das muss ein Film können, der richtig. Muss unterhalten können.
Ich habe vorhin noch drüber gesprochen, ich hatte schon gesagt, Popcorn-Kino, Godzilla, X-Kong, auch so ein Popcorn-Kino. Story nicht so wichtig, aber ein schöner Kaiju-Film. Und wir haben kurz Twisted Metal angesprochen, die du schon gesagt hast, wo du sagst, es ist eine schöne Popcorn-Serie. Man soll halt nicht erwarten, dass man jetzt hier eine Kafka-eske Geschichte kriegt, sondern es ist einfach eine gute Action-Serie mit guten Sprüchen, mit guter Action. Fertig. Passt auch manchmal.
Ja, absolut. Und wenn du genauso auch an das Thema rangehst, dann wirst du nicht enttäuscht. Dann bekommst du genau das. Du bekommst eine Action-Serie ohne wirklich tiefen Anspruch oder auch, es hat noch nicht mal den Anspruch, eine wirklich tiefgehende Serie zu sein oder irgendeine Botschaft zu übermitteln. Nein, es ist eine Action-Serie.
Ja, ist genau. Zack. Bei Twisted Metal ist ja genau wie das Spiel. Das Spiel ist ein reines Actionspiel, da steckt nichts hinter außer guter Sprüche, cooler Fahrzeuge, viel Action, viel Geballer. Fertig. Reicht. Es muss nicht immer mehr sein. Aber was wir viel mehr hatten, war Fallout. Und wenn ich alleine auf den Einstieg der Fallout-Serie sehe, wo wir ja den Cooper schon sehen, einen unserer späteren Hauptfiguren, der mit seiner Tochter auf dem Kindergeburtstag auftritt. Und dann seiner Tochter noch erzählt, das war schon der Moment, wo ich schon schlucken musste, wann ist eine Bombe gefährlich, wenn sie größer ist als dein Daumen? Und dann hast du diese Szene, wo sie quasi von ihm wegschaut, in unsere Richtung, und du siehst, wie sie sich erschreckt, und du siehst im Hintergrund in der Glasscheibe, was gerade passiert, er hat es noch gar nicht mitgekriegt. Ja. Und sieht er die Frage stellt, größer als dein oder mein Daumen? Allein dieser Einstieg in diese Serie war so erschreckend und so gut.
War es wirklich. Es, das, aber davon hat die Serie auch viele Momente, diese, wo du sagst so, ui, das ist jetzt so, da musst du doch mal schlucken.
Ja? Ich finde auch die Serie, trotz dass die ja so retrofuturistisch ist, weil sie haben so ein bisschen 50er-Jahres-Stil, aber mit hoher Technik, fühlt die sich trotzdem sehr nah an. Also viele Sachen, die da passieren, wo du sagst, boah, große Konzerne, kennen wir. Die Problematik von so Kriegen, von so schwelenden Kriegen, kennen wir alles gerade. Das ist irgendwie, die fühlt sich nah an, obwohl sie eigentlich von der Erzählung her relativ weit weg ist.
Ja, und das ist ja das Ding. Das ist ja die geschuldet an der Lore. Da geht es ja halt darum, der Ursprung der Geschichte fängt ja Ende des Zweiten Weltkrieges an. Die USA haben die beiden Atombomben auf Japan geworfen und danach beginnt dann der wirtschaftliche Aufstieg. Nur, dass das halt, und da spaltet sich das dann zu unserer Realität, dass dann wirklich quasi alles auf vorhandene Ressourcen wie Öl und Atom gesetzt wird und alles dann halt auch in technisch zwar, wie du schon sagtest, weiterentwickelt wird, aber halt entsprechend, das dann halt auf Atomenergie, auf Fusionsenergie etc. Aber zum Beispiel, das wird auch öfter mal angesprochen, Transistoren sind zu dem Zeit nicht erfunden, weshalb die Computertechnik zum Beispiel wesentlich weiter zurückliegt, als jetzt zum Beispiel zu unserer Zeit.
Ja, das stimmt.
Dadurch, dass auf natürliche Ressourcen besonders geachtet wird, halt dann dadurch Kriege oder Konflikte zwischen China und den USA entstehen, also der, was ja auch öfter auch in der Serie angesprochen wird, die Schlacht um Alaska, also wo China gegen die USA kämpft, etc. pp. Und also wie das zum Beispiel halt dann halt in diese Richtung geht. Und dadurch halt auch, welche Probleme dadurch entstehen, dann entsprechend.
Es ist einfach echt gut gemacht.
Mir gefällt das Setting genauso. Dieses, wir bleiben moralisch und optisch quasi in den 50er Jahren stehen, mit dem heile Welt und wir wollten ja eigentlich weg vom Krieg und das ist jetzt schon, das ist jetzt auch schon Jahre her und wir wollen, da wollen wir nichts mehr von wissen, sondern wir wollen die heile 50er Jahre Welt und die bekommt man da am Anfang, also vermeintlich auch.
Ja, auch die ganzen Menschenbilder, ne? Also die Frauen- und Männerbilder sind auch sehr 50er Jahre, was man da erlebt.
Absolut.
Das tut schon teilweise weh, wenn man das so sieht. Aber lustig ist dann, wenn man da die Vergangenheitserzählung hat, dass es da auch welche gibt, die da halt komplett rausstechen. Und das finde ich halt auch gut mit Cooper und seiner Frau zum Beispiel, wie das da doch so ganz anders ist. Ist schon heftig, wie das doch so eine Zeit ist, wo du denkst, das sollten wir heute nicht mehr haben, aber man merkt auch heute, dass es wieder Menschen gibt, die dahin am liebsten wieder zurück wollten in diese Welt, wo halt so klare Rollenbilder sind und der Mann sich größer fühlt, als er ist. Finde ich einfach, hat man da sehr gut eingefangen.
Und ja, das ist ganz, wie du schon sagst, das ist eigentlich echt gut eingefangen. Das ist so eine rückwärtsgewandte Zeit, die das bewahren will, was er hat. Und entsprechend dann auch auf Fortschritt zum Beispiel keinerlei Wert legt, im Grunde genommen.
Genau.
Ne? Also, dass nicht einer sagt so, hey, lass uns doch mal in die Richtung forschen, lass uns doch mal da. Wird zwar in einigen Sachen gemacht, aber halt nicht überall.
Und auch nicht so öffentlich, ne? Das heißt, die Forschung läuft eher so ein bisschen unter der Hand.
Das ist auch das Spannende. Ne? Dass da halt im Hintergrund wesentlich mehr passiert, als eigentlich angenommen.
Richtig, also sehr vieles so in Geheimmöglichkeiten oder zumindest nicht öffentlichen Bereichen. Das ist auch wirklich gut erzählt. Ja, und jetzt müssen wir mal reingucken. Wir haben ja mehrere Hauptfiguren. Was würdest du sagen, wenn du das gesehen hast? Haben wir 3 oder 4 Hauptfiguren in der Serie?
Ich hätte jetzt gesagt 3.
Ich hätte sogar noch eine 4. dabei.
Ja, ich...
So ein bisschen, also so eine halbe Hauptfigur. Aber du wolltest gerade sagen, du hast Lucy, das ist die eine Hauptfigur.
Du hast Lucy, die Protagonistin aus dem Vault. Ne? Du hast den Maximus, den anfangs Knappen der Brotherhood of Steel.
Genau.
Ne? Und du hast hier, wie du schon sagtest, Cooper Howard, der in der, der in den Rückblicken noch als smarter Hollywood-Schauspieler dargestellt wird und später halt als Ghoul auftritt.
Richtig. Ja, und ich finde eigentlich, so im Laufe der Serie kristallisiert sich raus, dass auch Norm, also der Bruder von Lucy, auch so eine kleine, vielleicht nicht eine komplette Hauptfigur, aber eine größere Nebenfigur wird.
Ja, was da interessant ist, dass quasi beide von sich aus auf unterschiedliche Weise hinter alles blicken.
Ja, genau.
Das finde ich das Interessante dabei. Von zwei Seiten betrachtet, aber dasselbe Ergebnis quasi, oder zum selben Ergebnis kommen.
Das fand ich auch total gut. Ich muss sagen, auch dieses, was man total gut gemacht hat in der ersten Folge, war das Einführen der Hauptfiguren. Und so, absolut, auch überhaupt nicht subtil. Der Name wird eingeblendet, dann wird die Geschichte erzählt. Aber das ist vollkommen okay.
Ja.
Das fand ich richtig gut.
Ich fand das auch super. Ja,
und Lucy ist doch quasi die Rolle, die wir im Spiel einnehmen, wenn wir das Spiel starten. Das heißt, eine Bewohnerin des Vaults, hier Lucy gespielt von Ella Purnell, die man vielleicht aus Yellow Jackets oder aus Army of the Dead kennt. Und die halt am Anfang, das fand ich so witzig, als die in dieser Beurteilung ist, ob sie halt den Vault wechseln darf, dann quasi ihre Skills vorstellt.
Ja, richtig.
Das fand ich so gut, dass man das mit eingebaut hat. Also, ja, ich bin da drin so und so gut und so weiter. Ey, total gut, dass man sowas auch wieder nicht zu aufgedrückt. Man hätte natürlich auch so eine Skill-Tafel einblenden können, aber man hat es viel subtiler gemacht, indem sie sagt, ja, das kann ich gut, das kann ich gut, das kann ich gut.
Fand ich Wobei, sie will ja nicht den Vault wechseln. Es geht ja darum, dass sie einen Ehemann bekommt.
Ach so, stimmt. Ja, sie will für den Fortbestand sorgen. So rum war das.
Ja, war richtig. Und das ist auch so witzig erzählt. Das geht da auch so, du merkst auch von ihrer Seite ist das so, ja, ne, ich kriege jetzt einen Mann und dann kriege ich jetzt Kinder und also das ist so, ne, überhaupt nicht, dass man da sagt so, hier und in wen könnte man sich verlieben oder dies oder das. Nee. Sie ist ja eigentlich total straight. Die ist ja eigentlich die perfekte Vault-Bewohnerin.
Ja, total. Naiv, süß, freundlich.
Intelligent, aber auch völlig auf den Vault fixiert.
Ja.
Na, der Vault ist ihr Leben und das kennt sie und das findet sie super. Und ihr Vater ist dann auch noch der Chef quasi, der Aufseher. Und sie kommt damit klar. Ja?
Ich finde auch die Wortwahl Aufseher so gut, weil bei Aufseher denke ich an Gefängnis und nicht an so eine Gemeinschaft. Das finde ich gerade die Wortwahl so gut. Ja.
Das passt natürlich auch gut. Ne?
Ja. Ja, und sie hat halt, glaube ich, so die krasseste Entwicklung macht sie ja während der gesamten Serie durch, weil sie sagt ja dann, die werden ja überfallen quasi im Vault. Da wird dann der große Bösewicht etabliert quasi für die Serie, wobei sich da natürlich auch am Ende was anderes rausstellt.
Richtig.
Aber sie will halt dann ihren Vater retten, der quasi mitgenommen wird, der entführt wird und geht dann in die Außenwelt und wird halt sowas von der harten Realität getroffen, dass man das als Mensch auch so nachvollziehen kann. Du lebst ewig behütet und dann kommst du raus in diese harte Realität und die haut dich halt ganz schön weg. Und allein diese Szene, wie sie rausgeht, diese Szene, wie erst das Tor aufgeht und wie du dann auch siehst, dass sie erstmal das echte Sonnenlicht ja nicht überhaupt nicht kennt und erstmal überhaupt sich davor abschirmen muss, damit sie das nicht komplett trifft.
Ja.
Das fand ich auch so schön erzählt, weil das ist halt so gefühlt realistisch.
Und da muss ich auch sagen, das war meine größte Sorge am Anfang, dass das wieder eine Serie wird, die in die Richtung geht. Du hast eine völlig unbeleckte Hauptdarstellerin, Heldin, die rausgeht und wie man so schön sagt, so Mary Sue-mäßig erstmal alles rockt.
Ja, direkt, ne?
Und das ist genau die richtige Erzählung. Das ist gutes Storytelling. Meinen Augen, die kommt raus, wie du schon sagtest, völlig naiv. Und was passiert? Die landet in einer komplett fremden Welt, von der sie absolut keine Ahnung hat. Oder es passiert ihr am Anfang, passieren ihr nur Katastrophen.
Ja, Ich habe, glaube ich, noch nie
eine Hauptfigur. Nur Katastrophen. Ja.
Und nie eine Hauptfigur gesehen, die so oft verdroschen oder festgenommen wurde wie sie in einer Serie. Ja.
Aber das macht ihre ganze Entwicklung, das macht diese ganze Figur auch erstmal absolut glaubwürdig dann. Mhm. Dass sie dann zu einer Hauptfigur, dass sie zu einer Heldin wird. Ja. Weil die wird nicht die Heldin, weil sie die Heldin ist. Nein, sie wird durch ihre Umwelt, durch das, was sie erlebt, was ihr passiert, dadurch wird sie erst so, wie sie dann wird.
Na, sie muss zu dem werden, aber sie will es gar nicht quasi, ne?
Sie hat halt anfangs auch noch ganz andere Vorstellungen, was ihr Ziel ist.
Genau, ihr Ziel ist eigentlich nur, ich will meinen Vater wieder zurückhaben. Und sie glaubt, weil es ihr da jeder helfen wird, weil sie das halt aus dem Vault kennt. Und doch kommt dann eins Böse auf den Boden der Tatsache. Allein schon, dass sie irgendwo fragt, ja, sie helfen mir da noch sicher. Und dann gesagt wird, wenn du gut bezahlst, helfen wir dir auch.
Ja. Das ist auch sowas. Auch dieses völlig naive, was sagt sie da immer? Irgendwie so nach dem Motto, was du nicht willst, was man mir tut.
Ja, irgendwie sowas sagt. Ja.
Also nach diesem Motto lebt sie ja am Anfang, wo du auch denkst, ja, das ist in einer zivilisierten Gesellschaft, ist das durchaus richtig. Aber wenn du da in der Postapokalypse lebst, wo es einfach nur ums pure Überleben geht, da interessiert sich keiner dafür, ob du jetzt gerade gut oder schlecht warst. Hm. Da geht's darum, was habe ich am nächsten Tag zu fressen oder wer bringt mich um für meine Schuhe oder so.
Ja, richtig.
Und aber das versteht sie halt am Anfang noch nicht.
Nee, die muss halt extrem viel lernen und sie lernt das auf einem wirklich logischen Weg, ob es jetzt mit Schmerz ist oder dadurch, dass sie sich anschaut, wie andere damit umgehen und das dann quasi adaptiert. Das ist schon so erzählt, wie es halt für mich auch realistisch wirkt, wie man lernt.
Absolut, absolut.
Und auf der,
Erzähl.
Auf der Gegenseite hast du dann Maximus von der Städtlern Bruderschaft, gespielt von Aaron Moten, den man vielleicht aus der Next-Serie kennt. Und der ist ja so ein bisschen in seiner eigenen Gruppe noch der Außenseiter. Das heißt, der ist zwar in der Bruderschaft als dann noch Anwärter, bevor er dann Knappe wird, wird aber selbst da noch von anderen gegängelt. Das heißt, sein Leben ist ja nochmal eine ganz andere Stufe. Er ist quasi auf der Oberfläche ja aufgewachsen und ist dann beim letzten Bombeneinschlag, hat er das knapp überlebt, aber sonst keiner, und wurde dann von der Bruderschaft aufgenommen.
Ja, wo ich da übrigens lachen musste, wo ich auch dachte, okay, das ist entweder, das muss eine Referenz aus Indiana Jones sein.
Ja, hab ich auch gedacht.
Wie er aus dem Kühlschrank raussteigt. Ich denke so, also mehr können sie es ja nicht aufs Auge drücken, oder?
Ja, ich habe auch direkt gedacht, hier, da kommt gleich Harrison Ford noch mit raus. Ah, herrlich.
Oh, was? Nach einem Atomschlag aus dem Kühlschrank aussteigen? Ich denke, okay, kann man machen. Fand ich trotzdem gut.
Ja, das ist vollkommen okay. Für diese Welt ist das vollkommen okay.
Absolut. Ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, Maximus ist der zweite Hauptcharakter in der Serie, der wie du schon sagtest, bei der Bruderschaft The Brotherhood of Steel, die stählerne Bruderschaft, von denen quasi auch großgezogen wird. Mhm. Der wird ja als Kind von einem quasi mitgenommen.
Ja, von einem Ritter wird er ja gefunden. Ne?
Von einem Ritter wird er gefunden und dann mitgenommen und entsprechend aufgezogen. Und das ist halt eine komplett andere Lebensweise. Das sind ja so Überreste des Militärs, die quasi auch eine neue Weltordnung anstreben, beziehungsweise ihre Sicht der Dinge durchsetzen wollen, die auch nachvollziehbar ist, aus deren Sicht. Ne? Die
wollen doch quasi die Technik bewahren und wieder aufleben lassen. Das wird ja auch von dem einen Ritter, mit dem unterwegs dann erzählt, der sich dann beschwert, dass die ständig geschickt werden, irgendwelchen technischen Kram finden und dann ist es doch wieder nur ein Toaster, was da rauskommt am Ende.
Genau. Ne? Und entsprechend sind die halt militärisch gedrillt. Mhm. Die kennen die verschiedenen Fraktionen, die da in der Postapokalypse da leben. Mhm. Und ja, kennen sich dort auch durchaus aus.
Ja.
Ne, man kennt sie, die kennen sie. Es ist schon, also die schälerne Bruderschaft, das ist schon eine der führenden Fraktionen. Ne? Mhm. Ne, und mit diesen Power-Armor, die sie da haben, ist natürlich beeindruckend.
Ja, und das ist auch wirklich dieses Symbol, was, glaube ich, jeder kennt, der zumindest mal im Fallout mal die CD in der Hand gehabt oder sonst was. Weil das ist ja das typische Bild. Diese Power-Armor ist ja das Logo quasi auf den Fallout-Spielen. Die kennt wirklich jeder. Ich habe mir zu der Stählern Bruderschaft noch aufgeschrieben, Militär mit Sektenstruktur.
Ja, oh, das ist gut. Das, also ich hätte jetzt auch gesagt, mich hat es erinnert an, wie die nennen sich auch selber Ritter, also an tatsächlich an so einen Ritterorden.
Genau, Kreuzrittermäßig wirken die.
Ja, genau, ne? Religiös, wobei Religiosität, ich weiß nicht, inwiefern das da so verbreitet ist, aber die Vorgehensweise ist schon ähnlich, ist da schon absolut ähnlich. Und die wollen halt durchaus die Gesellschaft wieder aufbauen, aber nach ihren Vorstellungen.
Ja, und die haben halt auch ganz klare Rangstufen. Ne? Also wer da einfach nur Knappe ist, der wird halt auch behandelt wie der letzte Dreck. Ne? Die schleppen da Säcke durch die Gegend, wo du denkst, hey, wie soll der denn diesen Beutel über Kilometer schleppen, das Riesending?
Mhm. Ja, du hast da die Abstufung Paladin, das sind dann die alten, altgedienten Ritter.
Mhm.
Dann die Ritter, also die Power Armor tragen, und die Knappen, wie du schon sagst, ne? Der Knappe, der dann diesen riesigen Sack da durch die Gegend schleppen muss.
Unglaublich.
Das fand ich auch sehr gut.
Weißt du, was ich mir bei dem Maximus noch gedacht habe, als ich das erste Mal gesehen habe? Wie gesagt, gib dir noch ein paar Jahre und dann haben wir einen fast bildlich passenden Ersatz für Jonathan Majors als King.
Ja.
Ich finde, die haben eine gewisse Ähnlichkeit, die beiden.
Ja, doch. Könnte man durchaus sagen, ja.
Hat mich total überrascht, dass es jemanden gibt, der den so ähnlich sieht. Mein Gott, ich gar nicht gedacht. Vielleicht kann man den als Reinkarnation von King nehmen oder so, als jungen King. Das wäre doch auch was.
Ja, wobei da ist, glaube ich, schon anders geplant.
Ja, es gibt ja da immer wieder Gerüchte, was so kommt. Ne?
Ja, so gerüchteweise soll ja im MCU dann Dr. Doom quasi die Rolle übernehmen.
Schade, ich hätte gedacht, Dr. Doom sehen wir wirklich als Ende, erst als das große Böse. Aber da bin ich auch mal gespannt. Bin eh mal gespannt, was da jetzt als nächstes Bösewichte kommt. Auch für bei Fantastic Four hat man jetzt schon einen Silver Surfer gecastet. Das heißt, da kann man ja schon denken, in Richtung welchen Bösewicht es da geben wird.
Ja, man hat ja eine Silver Surferin.
Genau, gecastet. Silver Surferin. Die ist aber wohl auch in den Comics so gab, ne? Also die Inkarnation von Silver Surfer gibt es wohl auch, ne?
Ja, es ist aber auch schon. Ja, es gibt die in einer Form, aber quasi so als Nebenerzählstand.
Ach so, okay.
Aber,
okay.
Ja. Lassen wir das. Ja. Das wäre ein anderes Thema. Ja, genau.
Aber da würde es dann auch auf Galactus wahrscheinlich herauslaufen, als großer Bösewicht. Und
das wäre klasse.
Ja. Und aber nicht wieder Galactus, als Wolke, bitte.
Ja, genau, da wollte ich gerade darauf hinaus. Ja. Nicht wieder als Wolke.
Ja.
Ne? Nicht wieder, ich will dann wirklich diesen riesen Galactus-Kopf sehen.
Ne? Wie gerne würde ich Henry Cavill als Galactus sehen. Ne?
Das wäre natürlich der Hammer.
Aber da glaube ich nicht dran. Aber gut, bevor wir uns da jetzt wieder ins MCU verstürzen, lass uns lieber hier drin bleiben. Ja, wie gesagt, also auch die Bruderschaft des Stahls, stählerne Bruderschaft, wie auch immer man sie nennt, interessante Gruppe, besonders weil man auch da merkt, da bröselt halt auch so ein bisschen intern. Also die Ritter sind auch nicht mehr so alle so angetan von ihrem Job, den sie da machen. Und die Obersten suchen halt Leute, die halt loyal zu ihnen sind und gehen auch rigoros mit denen um, die es nicht sind. Da ist halt auch ganz klar, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn der Ritter stirbt, ist eigentlich der Knappe, der nicht darum gekümmert hat, dass der überlebt, ist dann auch zum Tode verdammt oder sowas in der Art, ne? So wirkte es zumindest.
Ja, so, richtig. Ne, so. Er hat es auch nicht geschafft, seinen Ritter zu beschützen in der Form.
Ja, richtig.
Das geht schon in die Richtung, ja.
Und dann haben wir, die dritte Hauptperson ist halt der Ghoul oder Cooper Howard, gespielt von Walton Goggins, den kennt man auf jeden Fall. Also ich kenne ihn noch aus Ant-Man and the Wasp und aus Tomb Raider. Hat er nämlich auch mitgespielt.
Ich kenne ihn auch aus anderen Filmen, aber Er ist mir immer als Bösewicht irgendwie in Erinnerung geblieben.
Kommt bei Tomb Raider war auch der Bösewicht, wenn ich mich nicht irre.
Ja. Mhm.
Also das bei dem neuen Tomb Raider, nicht bei dem alten.
Ja, ja.
Ja, ja, weil die alten mit Angelina Jolie, da waren das doch etwas andere Leute.
Da war er noch Daniel Craig quasi.
Ja,
einer
stimmt.
Einer der Bösewichte.
Lang, lang ist er. Ja, und er ist halt so hier einmal so der Western-Revolver-Held, den wir haben. Und er ist im Grunde unser Erzählplot für die Vergangenheit. Denn da kommen immer wieder diese Flashbacks zur Vergangenheit, wo wir dann sehen, wie das Ganze gelaufen ist, bevor die Bomben gefallen sind. Und du hast schon gesagt, er als der große Hollywood-Star, der dann zu einer Werbefigur wird für Vault-Tec, die hier diese Vaults verkaufen. Und weil seine Frau da arbeitet und der dann immer tiefer reinschaut in das, was dahinter ist. Und je mehr man aus der Vergangenheit sieht, umso mehr versteht man auch sein Verhalten in der Gegenwart, finde ich.
Ja, und da muss ich sagen, das ist auch, erzählerisch ist das echt gut gemacht. Du siehst den als Ghoul, dieser zynische Revolverheld, dieser Mistkerl. Und in den Rückblicken siehst du, dass das eigentlich man würde sagen, ein durchaus anständiger Typ ist.
Ja.
Der erzählt ja selber, der hat in diesem, in dem letzten Krieg, in diesem, in, der in Alaska stattgefunden hat, hat er gekämpft, ist dann irgendwie in Hollywood groß rausgekommen, ist da Westernheld geworden. Was ja halt auch witzig ist, dass er seine Paraderolle quasi in der Postapokalypse auch wieder spielt.
Ja. Und was da so gut erzählt ist, würde ich gerade sagen, ich muss es kurz aufgreifen. Der Westernheld, der aber sagt, er will in seinen Film niemanden erschießen am Ende.
Mhm.
Das fand ich so total gut, dass der sagt, eigentlich will ich das gar nicht. Ich möchte den stellen, den Bösewicht, aber warum muss ich ihn denn erschießen? Richtig. Muss doch gar nicht sein. Ja.
Ja, und du siehst diese Wandlung dann halt, ne? Du von diesem, ja, wie gesagt, Familienvater, erfolgreicher Hollywood-Schauspieler, verheiratet mit einer hohen Angestellten bei Vault und in den Rückblicken ja eigentlich mehr so da reinstolpert, ja. Ne? So ein bisschen, dass viele seiner Kollegen, und das ist ja glaube ich auch die Anspielung auf die 50er, beschuldigt werden, Kommunisten zu sein, also zu dieser McCarthy-Ära, wo dann damals ja auch viele Drehbuchschreiber, Regisseure, Schauspieler als Kommunisten denunziert wurden und dann auch entsprechend keine Anstellung mehr bei den großen Filmfirmen hatten.
Ja, und die werden ja denunziert, weil die gegen den Krieg sind. Deswegen sind sie automatisch Kommunisten. Das ist ja das Verrückte dabei.
Ja, das ist das Verrückte dabei, genau. Ne, also wenn du dich in irgendeiner Weise für den Frieden engagierst, bist du automatisch Kommunist.
Das ist schon verrückt, oder diese Denkweise.
Ja.
Und dazu dann noch natürlich seine Familie, die komplett untypische Familie in diesem 50er-Jahres-Setting. Erstmal, die Frau ist die erfolgreichere von den beiden, wenn man ganz ehrlich ist, weil sie halt diesen hohen Posten hat. Dazu ist seine Frau noch dunkelhäutig, was ja auch in dem Blick auf die 50er-Jahre immer noch so ein bisschen was ist, wenn man das aus der eigenen Geschichte kennt, was ein bisschen schwierig ist. Dann das Kind, was natürlich von beiden Seiten was hat. Und die sind halt wirklich so komplett gegen das, was man zu der Zeit ja vielleicht sich wünscht. Ich kann es nicht so genau beurteilen oder erwartet hätte. Und der halt wirklich, wie du sagst, er ist eigentlich ein total guter Kerl. Er sagt jetzt seiner Frau irgendwann, boah, ich möchte eigentlich aus der Stadt raus, irgendwo auf der Ranch leben. Ich will eigentlich nur meine Ruhe mit euch beiden. Und ich habe keinen Bock auf diese Publicity und alles.
Genau. Also. Und wobei was du da gerade sagtest mit den mit diesem erfolgreichen, also da siehst du auch schon die Unterschiede, sag ich mal, zu den tatsächlichen 50er Jahren. Die Gesellschaft ist durchaus schon weiter, ne? Also in vielen Formen, aber halt, also was sowas zum Beispiel angeht, aber andererseits Moralvorstellungen oder sonst was, das ist doch relativ gleich geblieben. Ja, und auch, was du aussagst, ist die, er will eigentlich dieses ruhige Leben, der will raus aus der Stadt, der will Farmer werden.
Genau.
Und seine Frau, legt ihm da eigentlich die Steine in den Weg. Die dann sagt so, nee, und ach, das geht nicht und dies und das. Und ihm dann entsprechend auch Rollen beschafft. Mhm. Also besonders dann diese Werberolle für Walt, ne?
Ja.
Die ihm ja dann auch nochmal richtigen Boost bringt.
Mhm.
Ja, also das ist schon interessant. Ja, und dann, was du dann schon sagtest, das ist ja auch nicht vorweggenommen, du siehst dann, und dann irgendwann kommt es halt zu dem, was du, ja, zur Eröffnungssequenz, dass du siehst, wie die Bomben auf einmal auf die Stadt fallen und er mit seiner Tochter wegreitet. Allerdings scheint ja zu diesem Zeitpunkt, und das wird ja auch sonst nicht in der Serie aufgeklärt, oder zumindest nicht in der ersten Staffel, er scheint jetzt in dem Moment schon von seiner Frau getrennt zu sein.
Mhm, würde ich auch sagen.
Und seine Tochter begleitet ihn da halt an diesem Tag.
Aber was interessant ist, ist der ein wichtiger Satz, den er in der letzten Folge fallen lässt. Denn der Satz, wo ist meine Familie? Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sowohl seine Frau als auch seine Tochter irgendwo den Atomangriff überlebt haben. Das heißt, dass die vielleicht irgendwo in einem Vault waren und er hat einfach das Ziel, das ist nämlich sein festes Ziel, er will die wiederfinden. Er hat überhaupt keine anderen Ziele im Leben, der will einfach nur seine Familie wiederfinden. Deswegen macht er das alles, was er macht als Ghoul.
Richtig.
Und das ist so schön. Jede der Figuren, die wir hier haben, die hat ein primäres Ziel. Bei Lucy ist es, ihren Vater wiederzuholen. Bei Maximus ist es, er will Ritter werden. Und beim Ghoul ist es, er will seine Familie wieder haben.
Ja.
Und diese Ziele zu erreichen, dafür müssen die eine lange Entwicklung durchmachen und auch merken, zumindest zwei von dreien, dass das gewünschte Ziel vielleicht gar nicht das ist, was man so richtig haben will.
Ja. Jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die muss man ja eigentlich dann auch nochmal genau betrachten.
Mhm.
Die Serie spielt ja ungefähr 200 Jahre nach den Atombomben. Jetzt ist die Frage, wie konnten die alle überleben, beziehungsweise wie konnte der Ghoul überleben?
Mhm.
Ne, wieso sucht er nach 200 Jahren noch seine Familie?
Mhm.
Ne, und später wird dann auch klar, wieso das aus Sicht von Lucy und ihrem Bruder Norm noch interessant ist bezüglich ihres Vaters.
Ja, genau. Ne? Ja, das ist ja auch das Thema, ne, mit dieser Zeitspanne. Das heißt, Cooper oder der Ghoul, der muss ja irgendwie wissen, dass die nach 200 Jahren noch leben können.
Richtig.
Das heißt, er muss ja Hintergrundwissen haben.
Genau, aber dafür musst du sagen, das ist was einen am Anfang durchaus verwirrt.
Ja, total. Ja,
wenn du die Serie siehst, beziehungsweise wenn du die Lore dahinter nicht irgendwo kennst, dann wirst du sagen so, 200 Jahre, was? Ne, wieso sucht der nach 200 Jahren seine Familie?
Ja, und das ist halt das, der sagt das ja am Anfang auch gar nicht so sehr, so oft, dass er seine Familie sucht, sondern da hat er immer andere Motive, die er vorschiebt. Aber mit dem Satz, wo er das sagt, wird halt direkt so was geöffnet. Einmal danach, die müssen noch leben. Und des Weiteren wird noch eröffnet, er muss ja genau das wissen, was Norm herausfindet.
Genau.
Das heißt, er muss ja wissen, dass es in den Vaults auch so Kryokammern gab, wo die Leute drin quasi eingefroren wurden für die Zeit.
Richtig.
Und das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt von seinem Wissensstand, den wir ja durch die erste Staffel überhaupt nicht erfahren.
Ansatzweise höchstens, ansatzweise, richtig. Und dann muss man noch dazu sagen, er ist ja, wir nennen ihn ja die ganze Zeit Ghoul. Was ist ein Ghoul?
Mhm.
Und da kannst du dann sagen, also ein Ghoul ist ja auch ein Oberflächenbewohner, der durch die Radioaktivität und andere Umstände ja zu einem Zombie geworden ist. In seinem Fall halt noch mit Verstand, was viele Ghouls ja auch noch haben. Aber immer mit der Gefahr hin, dass die irgendwann wirklich zu so einem zombieartigen Wesen werden.
Ja, und auch das hat man uns gut erzählt. Ne? Wir haben wirklich die drei Stufen gesehen. Wir haben die komplett schon zombifizierten Ghouls gesehen. Wir haben die gesehen, die quasi in der letzten Phase sind, um dahin zu kommen, zu diesem Zombie. Und wir sehen halt ihn. Und diese Erzählung, die man ganz subtil über ein paar Szenen gemacht hat, war unheimlich stark.
Ja. Wie er sich dagegen wehrt.
Genau.
Also er da muss man dann dazu sagen, er muss ja, er ist ja, er sagt ja auch in der einen Szene, wo sie diesen Giftpfeil auf ihn schießt, also wo Lucy den Giftpfeil auf ihn schießt und er da ja völlig unbeeindruckt ist, also sagt, glaubst du, das bisschen macht einem Sack voll Chemikalien irgendwas aus?
Ja, genau.
Das heißt, er muss immer irgendwelche Chemikalien, Drogen etc. nehmen, um dieser Zombifizierung entgegenzuwirken.
Genau, das ist auch ein Punkt, also wo ich mich gefragt habe, müssen die was Spezielles nehmen oder müssen die irgendwas nehmen? Weil der hat diese spezielle Ampullen eine Zeit lang.
Er hatte spezielle Ampullen, sowas wie, ja, ich sag mal, wie ein Asthma-Spray quasi, ja, genau, zu nehmen. Aber auch Alkohol oder sonstige Sachen, die dann entsprechend entgegenwirken.
Das heißt, alles, was irgendwie so drogenmäßig ist, hilft denen dabei, nicht zum Zombie zu werden, quasi.
Richtig, richtig. Okay. Aber das musst du halt auch entsprechend regelmäßig nehmen, um halt nicht irgendwann zu einem Zombie zu werden.
Ja. Auch und spannend, ja.
Also, ja, absolut. Ja, und das hast du halt, ja, das ist ja auch in der Lore und im Spiel hast du ja auch durchaus Ghouls, mit denen du halt interagieren kannst, ne, mit denen du reden kannst, dieses, jenes, aber du hast halt schon auch diese Zombifizierten, die als echt krasse Gegner dir entgegenkommen, weil die auch unheimlich schwer zu bekämpfen, weil im Grunde genommen sind die unsterblich.
Ja, ja, gut, klar.
Ja, und da musst du schon entsprechende Gegenmittel ergreifen, um die kaputt zu kriegen.
Auch sehr spannend, dass man das so eingebaut hat und auch wirklich so sehr subtil im Hintergrund teilweise eingebaut hat. Das muss ich sagen, hat man auch da wirklich gut gelöst. Ja, ja, und dann haben wir halt noch Norm. Und Norm sitzt im Vault und Norm ist der Bruder von Lucy. Ja, und Norm erforscht halt die Hintergründe der Vaults. Und die treffen halt auf den einen Vault, der ja quasi anführungsstrichen überfallen wurde. Und da stellt sich für ihn schon raus, Moment, das sieht gar nicht aus, als wären die überfallen worden, sondern die haben sich gegenseitig quasi zerfleischt. Die anderen sind einfach nur reingekommen, weil irgendjemand die Tür aufgemacht hat. Das heißt, die Oberflächenbewohner waren gar nicht das Böse. Das Böse stammte im Grunde schon aus dem Vault selber. So ein bisschen, ne? Fand ich auch sehr spannend. Weil das ist ja auch die Frage, die man sich immer stellt. Wenn du jahrzehntelang oder da jahrhundertelang in so einem geschlossenen Gebilde zusammen bist, wie kommen die Menschen damit klar? Bleiben sie so wie in unserem Vault 33, wo die herstammen, so friedlich untereinander? Oder gehen die sich irgendwann an die Gurgel? Das haben wir ja im Nachbar-Vault dann gehabt.
Richtig. Du hast natürlich auch da interessanterweise Norm, der am Anfang auch so dargestellt wird, er ist einer, der sich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Er ist kleiner als alle anderen, der ist schmächtig. Also das ist wohl auch nicht gewollt, dass er so aussieht oder dass er so ist, wie er ist. Er ist halt, dann ist er, wie gesagt, sehr, sehr klein, schmächtig. Er interessiert sich nicht für das, was um ihn herum passiert. Er spielt lieber Computerspiele. Ja.
Und das auch schön gemacht, dass du da Spiele siehst, die du aus dem Spiel wohl kennst, habe ich gelesen.
Ja. dass er quasi eine Enttäuschung für seinen Vater ist.
Ja.
Ja, und und dann nach diesem Überfall während der Hochzeit dann eigentlich merkt, so irgendwas stimmt hier nicht. Weil der ist schon intelligent. Der total. Ne, du siehst, der hat da durchaus das Wissen. Er gilt auch als so ein bisschen eigenbrötlerisch, auch was du dann merkst, so im Umgang mit den anderen Bewohnern, mit den anderen Vault-Bewohnern. Ich würde nicht sagen, die trauen ihm nicht, aber die sind so ein bisschen, naja, er ist der Nerd, er ist der so ein bisschen der Außenseiter.
Ja, genau.
Lass den mal. Also der wird auch eigentlich nicht als Gefahr wahrgenommen in irgendeiner Form.
Nee, der wird akzeptiert, dass er da ist und gut ist.
Es ist so ein bisschen so, naja, er ist halt da.
Ja, genau.
Was wiederum für ihn von Vorteil ist, obwohl er eigentlich im Grunde genommen ein ganz heller Kopf ist, was so keiner merkt. Ne?
Ja, und er deckt ja wirklich dann die Hintergründe auf, weil er halt mit seinem Kumpel da in dem Vault 32 ist, glaube ich, geht.
Ja, genau.
und danach dann auch entdeckt, dass da noch ein Dritter ist und dann da Kontakt aufnimmt, ja, und dann wird es dann ganz spannend, was da rauskommt.
Mhm.
Wie das fandest du diese Aufdeckung, die wir da erlebt haben?
Oh, sehr schön, weil das ist ja auch der Hintergrund des Spiels oder beziehungsweise der Hintergrund dieser ganzen Vault-Geschichte.
Mhm.
Ja, vor allen Dingen da spannend, es sind ja drei Vaults, die zusammengehören, 31, 32, 33. Unsere Hauptprotagonisten kommen, oder Lucy kommt aus 33,
genau.
Soll jemanden aus 32 heiraten.
Mhm.
Und was dann auch in dem Spiel ja, oder was in der Serie gesagt wird, willst du, wie geht der Spruch, verdammt, den Spruch kriege ich nicht mehr hin. Die Aufseher kommen immer aus Vault 31.
Genau. Ja, irgendwie willst du, dass es funktioniert, dann holen einen aus 31, irgendwie so aus der Art.
War das. Irgendwie, oder in der Krise, wie man weiß, bla bla bla, der Aufseher aus 31 heißt. Oder irgendwie, ich kriege den Spruch nicht mehr hin. Aber das ist dann auch super interessant, ne? Wieso sind die alle aus Vault 31? Was ist an Vault 31? Und er geht halt nicht wie Lucy raus, sondern er erkundet halt die anderen Vaults, wo dann halt klar wird, Moment, er guckt nach und sieht, wie, ne, dass hier in Vault 32 die Ernte kaputt gegangen ist, alle gestorben sind und er macht sich dann auf den Weg zu Vault 31. Ja, und findet dann einiges heraus.
Ja, und das ist halt wirklich was, was dann die Geschichte nochmal komplett umbiegt, nämlich
ja.
Nicht nur, dass wir wissen, sein Vater stammt auch von da, das haben wir vorher schon erfahren, aber im Vault 31 stecken die kompletten Führungskräfte von Vault-Tec und wenn er sich dann die Liste anschaut, also alle in Kryokapseln, dann sieht er auch, wer schon von da gekommen ist. Das finde ich auch sehr gut gemacht.
Ja, und nachdem sein Vater ja weg ist, wird dann eine, die vorher in diesem, ja, ich würde den mal so in so einem kleinen Rat oder da saß, die wird dann zur neuen Aufseherin, die natürlich auch aus Vault 31 stammt ursprünglich.
Und die wir sogar in der Rückblende sehen, das war nämlich die Sekretärin. Und ich glaube, der Frau vom Cooper oder zumindest die Assistentin, die dann da auftaucht, das finde ich auch ganz schön. Wobei ich sagen muss, der De-Aging-Effekt, der hat nur so bedingt funktioniert, der war nicht ganz so gut. Bei den ganzen guten Effekten war das jetzt nicht der beste, sagen wir es mal so.
Dafür hat mir aber gefallen, wer dann der Aufseher, quasi Aufseher in Vault 31 war.
Ja.
da habe ich dann auch gedacht, ach ja gut, es ist... Er hat sich's wahrscheinlich auch anders gedacht.
Ja, der, was war er? War er Marketingchef? Ich glaube, Marketingchef war er, ne?
Ja, er war mal, glaube ich, Marketingchef.
Der Marketingchef, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber wie da das Hirn quasi im Roboter sitzt.
Ja, hieß er nicht Huey?
Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie er hieß.
Nee, hieß er nicht, der hieß.
Oder irgend so ein komischer, ich habe jedes Mal, wenn er geredet, habe ich an Stan von Monkey Island gedacht. Ja, ich glaube, irgendwie so in der Art war sein Name auch. Oder Ben oder sowas in der Art. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich komme nicht mehr drauf.
Ja, ist aber so schräg, besonders auch wieder da in diesem Roboter drin hängt. Und ach, herrlich. Mit dem Gehirn auch. Das war irgendwie ein bisschen spooky.
Ja, das fand ich auch. Passt da aber sehr gut dann halt auch da rein, ne?
Ja, entsprechend. Total. Und ja, auch diese Aufklärung, ne? Dass wirklich die Vault-Tec Chefs sich da eingefroren haben, gesagt haben, wir wollen die Kontrolle haben und wir setzen die auch fort, wenn das Ganze passiert ist. Das war schon echt gut gemacht. Ja. Und was wir die ganze Zeit haben, was die ganze Zeit mitschwingt, ist halt ein unheimlich starker Soundtrack, finde ich. Während der gesamten Serie.
Du hast zum einen hast du original 50er Jahre Songs.
Mhm.
Zum anderen hast du Songs im Stil der 50er Jahre, die aber auf die Zeit angepasst sind.
Ja,
also genau. Von den Songtexten her. Und das ist großartig.
Und generell darüber hinaus, generell das Sounddesign dieser Serie hebt sie von anderen ab. Das merkt man vielleicht nicht, wenn man nicht so viele Serien guckt, aber was total eindrucksvoll sind so einfache Sachen wie Waffensounds hören sich echt gefährlich an. Die Waffe vom Ghoul, da hast du wirklich das Gefühl, die schlägt komplett durch Wände durch bei dir zu Hause, weil die so kraftvoll klingt. Das ist richtig gut. Und was die Serie so gut macht, was mir Filme immer ankotzt, wenn ich Filme zu Hause gucke, diese Sounddesign-Dialoge zum restlichen Sound. Du musst nicht ständig lauter und leiser machen, sondern die haben das so gut ausgesteuert, dass die Dialoge immer so hervorgehoben sind, dass du die immer gut verstehst.
Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber will ich mal drauf achten. Wenn ich gucke mir nochmal eine Folge an.
Das geht mir nämlich immer auf den Sack bei Filmen und Serien, wenn ich jedes Mal da hin und her regeln muss, damit ich einen gescheiten Sound habe. Also das ist ganz fürchterlich. Aber das war da richtig gut gemacht. Und darüber hinaus, über Technik haben wir schon gesprochen, ne? Konstant hohes Niveau, wie gesagt, außerdem Anti-Aging-Effekt, den fand ich jetzt nicht so toll.
Ja, aber da haben auch viele Hollywood-Filme haben da ja auch immer noch.
Ja, total. Indiana Jones 5, müssen wir nur sagen. Das war auch schon schwierig. Dann Kostümdesign fand ich super. Diese Kostüme sahen so echt aus.
Das war wirklich toll. Auch das Set-Design. Also du siehst auch, das ist ja nicht alles vor Blue oder vor Greenscreen gedreht. Das ist schon echt gut gemacht. Mhm. Das ist wirklich, das wirkt alles plausibel.
Ja.
Ne? Ob's die auch der Vault, die Vaults sind, die dann halt auch schon, du siehst dann halt, also da leben Leute ja seit 200 Jahren drin. Ne? Also das ist halt auch teilweise abgeranzt. Ne? Mhm. Und die Welt draußen, entsprechend einer Apokalypse halt, ne? Dass die halt. Du hast da halt irgendwie so zusammengeschusterte Ortschaften aus das, was gefunden wurde. Im Grunde genommen so die Ruinen von dem, was mal war. Aber das sieht stimmig aus. Das sieht also richtig gut aus.
Ja, finde ich auch.
Das muss man also wirklich sagen.
Und das bringt halt auch, hilft halt auch zur Stimmung. Nur das ist halt diese düstere Stimmung. Aber man merkt trotzdem auch, dass die Serie sich nicht so hundertprozentig ernst nimmt an jeder Stelle und auch sehr viel Humor mit einspielt. Und auch guten Humor. Nicht diese typischen One-Liner, da muss jetzt einer rein, weil das beim Publikum gut funktioniert. Sondern Humor, der passend zur Situation funktioniert.
Es sind keine Schenkelklopfer großartig dabei. Es ist so. Sehr schwarzer Humor.
Ja.
Sehr, sehr schwarz. Aber auch, so sehr zynisch, sehr satt. Also, es passt sehr gut zur Serie.
Ja, es passt total. Wirklich gut zur Serie. Es wirkt nicht aufgesetzt, der Humor, muss man sagen. Ja, und dann bist du natürlich für Leute, die die Spiele kennen oder zumindest mal von was gesehen hat, du hast natürlich eine Masse an Easter Eggs, die aber nicht stören, wenn du es nicht kennst. Aber die halt richtig witzig sind, wenn man sie kennt, ne?
Genau, ich hab das schon so gesagt. Das gefällt mir an der Serie richtig gut. Also für eine Videospielumsetzung. Du hast die bekannten Sachen aus der Spieleserie. Du hast die Pip-Boys, die die Vault-Bewohner tragen. Du hast die Power-Armor. Ja. Du siehst, dass mit Kronkorken bezahlt wird.
Die Stimpacks auch, wo der eine Ritter verletzt ist. Diese Spritzen.
Richtig,
mit der,
dass da, genau das, ne? Dass du dann Stimpacks hast. Aber das wird dir nicht ins Gesicht gerieben nach dem Motto, guck mal das hier, ne? Wir haben hier das und das, das ist mit eingebaut. Guck mal hier, das haben wir mit drin. Sondern das ist alles, also das passt da rein. Also ich hatte besonders Angst davor, dass sie diesen Pip-Boy zum Beispiel so quasi immer so omnipräsent da zeigen. Nee, das ist halt einfach wirklich wie so ein Werkzeug. Ne? Es ist halt, im Grunde genommen das Smartphone der damaligen Zeit.
Ja,
ganz genau. Du nutzt das halt entsprechend und aber es wird ja nicht aufgedrückt. Es wird so angenommen, du weißt schon, was das ist, ne? So und so.
Und du erfährst die Funktion, du musst auch nicht mehr wissen. Wird ja gezeigt, was man machen kann. Genau. Ne? Auch so Sachen wie, dass man einfach Sachen aus den Spielen in die Serie einbaut, wo du sagst, das ist für die Serie logisch, wenn du das Spiel nicht kennst, aber wenn du das Spiel kennst, macht es halt Spaß. Allein schon in dieser Besprechung, als gerade kein Aufseher da war, wo dann jemand dazukommt und sagt, wir haben ja einen defekten Wasserchip. Und wenn man ein bisschen sich mit Fallout beschäftigt hat, weiß man genau, dass das der Grund ist, warum man im Fallout 1 überhaupt den Vault verlässt.
Ja.
Aber im Spiel sagt das einfach, okay, im Film, in der Serie gab es das einfach, okay, es gibt Probleme in einer solchen Vault, die gelöst werden müssen. Du musst gar nicht wissen, dass das zum ersten Spiel gehört, aber du verstehst in so einem Survival-Szenario, dass das ein Problem ist.
Eben.
Ja.
Eben. Ne? Und das mag ich halt auch. Ne? Hm. Du hast so Sachen wie, was nehmen wir, Nuka-Cola.
Mhm.
Ne? Das ist ja zum Beispiel auch was ganz Prominentes dabei. Ja. Wird irgendwo immer mal so gezeigt, ja, als wenn dann irgendwo irgendwelche alten Cola-Flaschen rumstehen. Ne? Oder halt der Vault Boy. Ne?
Genau.
Was ich da schön finde, ist, wie Cooper am während dieser Werbeaktion für Vault sagt, hör mal, wird das nicht reichen, wenn ich einfach den Daumen nach oben nehme und dann so in die Kamera halte? Ja, geil. Ne? Das fand ich zum Beispiel
ja,
super.
Ja, das stimmt,
ne?
Das auch
hat
gut.
Mir gefallen. Ja. Und einfach so hier wie der Vaultboy so Daumen nach oben.
Ja. Und da siehst du auch mal auf dem Plakat so die Evolution des Vaultboy, weil irgendwann war er ja raus und da haben die halt diese Comicfigur darüber gesetzt. Das war auch schön gemacht, ja. Du hast halt auch so subtile Hinweise auf die Story, die du als nur Seriengucker gar nicht verstehst, aber was die so subtil eingebaut haben, was du vielleicht auch als Kenner der Spiele gar nicht merkst. Denn zum Beispiel, wenn man genauer darauf achtet, merkt man, dass Lucy immer nur einen Begleiter hat, wenn sie unterwegs ist. Und ich glaube, es war im ersten Teil noch, wenn ich es richtig gelesen habe, da durftest du ja erstmal nur einen Begleiter haben, plus entsprechend den Hund, wenn du den dann schon hattest, der durfte immer mit. Aber es gab immer nur einen Begleiter und das in der Serie auch. Wenn jemand Neues dazukommt, geht jemand anders raus aus der Szene, sodass du nie zwei gleichzeitig hast, die dabei sind.
Ja, das stimmt.
Auch so Kleinigkeiten, ne? Das finde ich so schön. Du baust es ein, aber du machst es nicht so, dass man das kennen muss, sondern man kann es kennen. Genau wie mit dem Hund. Der Hund hat gar keinen richtigen, wichtigen Grund, dass er da ist. Der wird aber aufgebaut für eine Nebenfigur, weil für die Nebenfigur ist der wichtig und deswegen kommt er halt mit dem nach draußen und geht dann mit den anderen immer wieder mit, so als Zweitbegleiter.
Und ist natürlich auch schön, wie der Hund heißt, ne?
Ja, Dogmeat hieß er, ne, glaube ich.
Dogmeat, ja, in 4 heißt er auch Dogmeat, ne?
Ah, schön, ja, das ist auch toll. Ja, und das war auch eine ganz traurige Sache, wie man sieht, wie die mit den Hundewelpen umgehen, wenn die halt zu leicht sind. Boah, da war ich auch schon wieder so, okay, das ist jetzt nicht gut. Und das ist halt wieder dieses Böse der Apokalypse, ne? Dieses Selektieren, Aussortieren, in Anführungsstrichen. Also, boah, das geht aber Gott sei Dank nicht zu lang für alle, die das noch nicht gesehen haben. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, immer Angst um die Tiere haben. Der Hund überlebt die komplette Staffel. Also keine Sorge. Ja. Der wird zwar mal verletzt, aber überlebt.
Genau. Genau. Wo du den gerade angesprochen hast, den Doktor. Der ist natürlich auch eine super, super interessante Randfigur. Beziehungsweise, der ist ja so, er ist ja quasi das MacGuffin in dem
Film, genau.
In der Serie.
Ja. So gut und auch so gut erzählt. Ne? Das wird ja am Anfang gar nicht genau gesagt, was das ist. Das löst sich erst über die Zeit auf. Eigentlich wird ja gesagt, der Mensch wird gejagt, weil der irgendwas hat mitgehen lassen. Aber es ist nie klar, was.
Ja.
Und das ergibt sich erst im Laufe der Serie. Und über ihn muss Lucy auch ihre erste Entwicklungsstufe erreichen. Richtig. Weil sie ja quasi das erste Mal jemanden ja nicht töten muss, oder hat er selber für gesorgt, aber das erste Mal einen Körper zerlegen muss, in Anführungsstrichen. Und das für sie ja eine richtige Überwindung ist. Wobei sie dann sagt, was man bei ihr so merkt, sie ist ja gewohnt, auf Befehle zu reagieren. Und er sagt ja sehr eindrücklich, das musst du jetzt machen. Und da kommt wieder von ihr im Deutschen Okidoki und dann macht sie es einfach.
Es wird halt gemacht. Ja. Es muss halt gemacht
genau,
werden.
Genau, richtig. Das hat sie halt gelernt.
Und dann siehst du diese Kettensäge auf einmal.
Eine sehr coole Kettensäge, muss ich sagen.
Ja, die hat mir auch gefallen. Die fand ich auch gut.
Nicht gut dargestellt. Ja, auch das ist ein wichtiger Bereich und halt der Doktor eigentlich nur eine Nebenfigur ist, aber der trotzdem Hintergrund kriegt, ohne dass er viel erzählt. Es wird durch die Szenen gezeigt, was er für Mensch ist. Dass er zum Beispiel nicht bereit ist, diesen Hund zu opfern, dass er den versteckt, dass er bereit ist, für den auch seine Anstellung zu verlieren und mit denen zu fliehen, dass er bereit ist, sich selbst umzubringen, damit andere nicht an seine Geheimnisse rankommt, alles Mögliche. Also da wird sehr viel erzählt, ohne dass er es erzählt.
Ja, in einer Montage.
Ja, genau.
Grund, ne? Und das war toll. Also das hat mir wirklich unheimlich gut gefallen.
Ja, ich mag das auch, wenn du nicht so viel Exploration hast, sondern es einfach in den Montagen siehst.
Ja. Was natürlich, was man sagen muss, der Gewaltgrad der Serie ist extrem hoch.
Oh ja.
Ne? Der ist wirklich hoch. Und das ist halt auch zum Spiel. Also du siehst, wie Körperteile wegfliegen. Du siehst sehr explizit, wie Körper auseinanderplatzen. Und es ist auch die Gewalt untereinander.
Mhm.
Zum Beispiel in der Hochzeitsfolge ja auch.
Oh ja.
Dass du da, also wann siehst du sowas, dass auf einmal deine hochschwangere Frau ein Messer ins Auge kriegt.
Oh ja, das war richtig fies. Wow.
Und ich denk so, hui, die trauen sich was.
Ja.
Wirklich, also das sind ja in so Serien so No-Gos, die überhaupt nicht gehen. Und naja, das wird gezeigt.
Oder
du siehst, wie der Hauptdarstellerin von einem anderen Hauptdarsteller der Finger abgeschnitten wird.
Ja, aber das war auch in der Erzählung so gut nach dem Motto, meinst du könntest dir das glauben, weil sie beißt ihm ersten Finger ab und er sagt dann, wenn du meinst, du kannst das kann ich auch.
Richtig.
Einfach so, bupp, hier draußen läuft das alles anders.
Ja, genau. Und dann, ne, du merkst jetzt mal, wie das hier ist.
Ja. Ich fand es auch sehr witzig, dass man ihr da einen neuen Finger annäht. Das fand ich schon sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
das hat ein bisschen was von Z-Nation.
Das absolut. Aber da war natürlich auch genial, dass dann hier der Schnipp-Schnapp,
ja, genau,
wie sie genannt haben, ne? Der Mr. Handy, dieser, der die fliegenden Roboter, der am Anfang und sie hat noch Angst, als sie da in dieses Krankenhaus geht und erzählt dann mit ihm, er ist ja total einfühlsam am Anfang, ne? So, ach, dann kriegen sie einen neuen Finger und näht ihr auch sofort einen neuen Finger an und sie zu ihm sagt, ich habe schon gedacht, ich werde jetzt hier als Sexsklavin gehalten. Und er, um Gottes Willen! Nein, nein, sie sind hier, damit wir ihre Organe ernten können.
Ja, das war auch gut. So,
was? Verdammt!
dieser Schwenk so in Millisekunden, ne? Jetzt passiert.
So, bitte was? Was ist hier los?
Ja.
Also, das war trotzdem genial.
Ja, auch diese ganze Erzählung, dass du manchmal, das ist heute was, was mir total Spaß gemacht hat. Du wirst manchmal überrascht über diese plötzlichen Wendungen.
Ja. Aber das haben die auch aus den Spielen unheimlich gut übernommen. Mhm. Dieses, was ich eben schon gesagt habe, dieser schwarze Humor, dieses zynische. Wo dir eigentlich das Lachen so ein bisschen im Hals stecken bleibt.
Ja, genau.
Mhm. Na, dann wo Lucy dann hingeht und sich dann quasi aus dieser Situation befreit und diese beiden Slacker-Typen, die da vor dem Fernseher hocken und sich dann natürlich so einen alten Western angucken.
Ja, ja, klar.
Und als sie dann die Leute befreit, was für die beiden ja ganz eigentlich cool war.
Mhm.
Und sie dann auch die Zombies befreit. Und dann, das war jetzt eine Scheißidee.
Ja, richtig. Das war wieder ihre Naivität. Die will allen helfen war nicht so gut.
Weil die eine sagt, ich bin Martha. Dass das der einzige Satz ist, den sie noch kann.
Ja.
Ja, gut.
Und das Schöne dazu ist ja, genau diese Szene wurde uns vorher etabliert mit dem Bekannten vom Ghoul, der auch noch seinen Namen sagen konnte, der noch ein bisschen mehr reden konnte, aber der auch immer wieder diesen Satz wiederholte, wo er seinen Namen sagt, wo wir genau wussten, wir als Zuschauer jetzt, okay, die ist schon sehr weit.
Richtig.
Und das hat man auch gut erzählt, weil Lucy wusste das halt nicht, die war nicht dabei.
Eben.
Die konnte das nicht einschätzen.
Sie wusste nicht, was damit gemeint ist.
Ja.
Und Sie hat mal wieder mit ihrer Naivität wieder Mist gebaut.
Genau. Und am Ende,
auch,
ja.
Und auch das fand ich halt in dieser Charakterentwicklung, fand ich das so toll. Dieses, ne, dieses eben, dieses völlig naive, dieses eben, sie weiß eben nicht, was das Beste ist. Sie weiß nicht, in, wo sie da reingeraten ist. Sie hält am Anfang alles für toll oder beziehungsweise ihre Lebensweise ist ja die Lebensweise, nach der alle anderen leben sollten. Das ist ja, das wurde ihr gesagt, sie ist quasi noch die Spitze der Zivilisation. Ne, da, also sie rettet, sie ist dafür da, um die Menschheit zu retten. Ja, und sie merkt dann, nee, in Wirklichkeit läuft das komplett anders.
Ja, sie merkt doch, die Menschheit will gar nicht von mir gerettet werden.
Nee. Und die wollen auch nichts mit Vault-Bewohnern zu tun haben.
Für diesen die Vault-Bewohner der letzte Dreck, das ist ja das.
Ja, ja, das ist ja auch noch relativ am Anfang, wo sie in der Ortschaft ankommt und bei der alten Frau da auftaucht.
Ja. Ja, die Kronkorken auch von ihr haben will.
Die von ihr die Kronkorken haben will. Ne? Ah, scheiße, du bist ja wirklich aus dem Vault.
Ja.
Oh mein Gott, ne? So nach dem Motto, also, oh Schätzchen, ne? dann hast du vielleicht noch einen Tag zu leben so.
Ja, und am Ende wird halt ihre Naivität komplett gebrochen. Also im großen Finale, wo ja dann alle nochmal zusammentreffen, wo sie dann die Wahrheit über ihren Vater erfährt, der ja eigentlich wirklich der letzte Drecksack ist. Also einmal, wir wissen schon, das ist ein Angestellter von Vault-Tec.
Und ja, der, aber auch das wird erst in, kurz davor.
Ja, genau, auch in der letzten Rückblende. Folge.
Mhm. Ja, das wird erst in der Rückblende von Cooper dann nochmal gezeigt.
Ja. Ja, und der hat halt unter anderem seine eigene Frau geopfert, weil die halt im Grunde nicht so wollte, wie er das wollte.
Das fand ich auch eine üble Szene. Oh,
heftig, oder?
Oh, die fand ich wirklich schlimm. Die fand ich richtig schlimm. Also da muss ich auch sagen, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Nee.
Ich in der Form auch nicht, ne? Ich hatte mit gerechnet, dass der Vater Dreck am Stecken hat, das schon.
Ja, das ja. Ne, als er da in diesem Vogelkäfig, möchte ich den mal nennen, da saß, ne? Und sie dann bittet und nein und ach, ne, hör mir zu und und ihr dann quasi die ganze Geschichte mal erzählt wird. Mhm. Beziehungsweise sie selber dahinter kommt, wie es dann funktioniert.
Ja.
Und zur gleichen Zeit ist ja auch dann der Schnitt auf ihren Bruder Norm, der das Gleiche quasi gerade in Vault 31 dann herausfindet.
Ganz genau. Das ist nämlich das Schöne, dass man da diese Parallelgeschichte der Geschwister hat.
Ja. Ja, also das war toll. Übrigens auch Kyle MacLachlan als Hank, super. Ich mag den ja sowieso, aber das war natürlich toll, dass der da auch noch mit bei war.
Ja, Lucy wird über ihren Vater aufgeklärt, der haut dann ab und sie schließt sich mit dem Ghoul dann zusammen, ihrem Vater zu folgen. Die Bruderschaft taucht auch noch auf, wo der Ghoul die ein bisschen dezimiert. Dann wird aber Maximus, der will ja eigentlich auf die gute Seite, also auf der guten Seite bleiben, und der ist dann zufällig, kommt er gerade in den Saal, wo halt das große Böse gerade getötet wurde. Es wird dann so getan, als wäre er das gewesen. Und er wird dann, jetzt wo er es gar nicht mehr will, dann noch zum Ritter ausgerufen, obwohl er eigentlich damit durch ist, und bringt sogar seiner Bruderschaft noch die technische Errungenschaft der kalten Fusion, sodass die halt ihrem Verlangen nach Technik noch mehr nachfolgen können.
Richtig.
Also für ihn läuft der Weg dann doch anders, als er es gerne gehabt hätte. Ja, und Norm ist eingesperrt im Vault 31, ne?
Und alle Norm ist eingesperrt, genau. Ja.
Und jetzt halt die Frage, wie geht's für die alle weiter? Ne? Wir können ja jetzt noch ein bisschen in die Zukunft spinnen, was da jetzt kommt. Wir sehen, Lucys Vater landet, weil er ja den Anzug klaut, in, wie hieß es jetzt?
New Vegas.
New Vegas hieß es, genau. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es New Las Vegas oder nur New Vegas hieß. Ja, New Vegas ist ja quasi der zweite Teil, also dieser, nicht der zweite Teil, vom dritten Teil des DLC, genau.
Ja, und gilt gemeinhin als bester Teil der kompletten Serie.
Stimmt, das habe ich auch gehört. Ja, und jetzt ist halt die Frage, wie geht's denn für unsere Figuren weiter? Klar, Lucy will wieder weiter hinter ihrem Vater, ja, weil sie hat dann ihre Mutter, die noch als Ghoul da war, weil nämlich die große böse Moldei war, die gar nicht so böse war, quasi die beste Freundin ihrer Mutter war und die halt bei sich gehalten hat, in Anführungsstrichen, als Ghoul, weil sie nicht erlösen konnte, was Lucy dann übernimmt. Ja, und Lucy ist jetzt so ein bisschen langsam im Rachebereich angekommen, ne?
Die ist jetzt komplett im Rachebereich angekommen, sehe ich genauso.
Mhm.
Und sie versteht jetzt auch vieles, auch was zum Beispiel den Ghoul antreibt, das versteht sie jetzt.
Ja.
Ne, deshalb kommt sie ja auch mit ihm mit, dass sie dann, dass er lässt ihr ja die Wahl, ne? So nach dem Motto, ne, was machst du jetzt? Ich gehe auf jeden Fall. Und dann, wie du sagst, ich suche jetzt meine Familie.
Ja, das ist ihm das Wichtigste, ja.
Ne?
Und wie er auch sagt, weil er gefragt wird, ja, warum hast du ihn denn nicht getötet? Ja, ein angeschossenes Tier ist leichter zu verfolgen,
ja,
als ein totes zu verhören, ne?
Angestochenes Schwein ist leichter zu verfolgen.
Ja, irgendwie so eine Art, so eine Art.
Ich kriege das auch nicht mehr ganz hin, ja. Ah, das war toll.
Ja,
das
und dann Maximus ist jetzt quasi ungewollt in der Rolle, wo er anfangs hin wollte.
Ja.
Das heißt, die Bruderschaft hat jetzt die Möglichkeit, sich technisch weiterzuentwickeln, was auch sehr spannend wird für die zweite Staffel.
Mhm.
Ja, und Norm ist jetzt die Frage, geht der jetzt in die Kryokammer oder kommt der doch noch irgendwie raus? Aus seinem Vault wieder? Das wird auch noch mal entspannt.
Ich bin auch arg gespannt. Ich bin arg gespannt.
Das ist ja wirklich geschafft, für mehrere Figuren eine offene Möglichkeit zu schaffen, was jetzt noch kommt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und es sind halt auch noch Fragen offen geblieben, ne? Allein schon. Wie hat unser Ghoul hier so lange überstanden? Das wurde zwar angedeutet, aber es wurde nicht richtig aufgeklärt.
Mhm.
Warum ist Moldava so alt geworden? War die auch in einem der Bunker in der Kryokammer oder ist die in einer anderen Form mutiert? Gibt es noch andere Formen, wie Ghouls sein können? Auch noch so eine Sache, die mich interessieren würde. Was passiert mit unserem neuen Ghoul Thaddeus, den wir auch noch hatten?
Stimmt. Richtig. Es ist
vieles, was da noch kommen kann und zweite Staffel ist angekündigt. Ich bin sehr gespannt, was es da erwartet.
Was passiert im Vault 32, genau, die ja auch neu bevölkert wird, die eben genannte schwangere Frau, die ja offensichtlich auch aus Vault 31 stammt.
Die haben wir aber nirgendwo gesehen vorher, oder? Oder ist die mal aufgetaucht in Rückblenden? Ich wüsste jetzt nicht.
In Rückblenden habe ich die nicht gesehen.
Nee, okay. Vielleicht war die da ja auch noch, die war ja wahrscheinlich auch deutlich jünger in den Rückblenden. Vielleicht war die Kind von irgendjemandem.
Das kann sein.
Ja.
Das ist durchaus möglich.
Auch was passiert, was wird aus unserem Vault 4, den wir zwischendurch kennengelernt haben? War der nur ein Easter Egg hierfür oder taucht der nochmal auf?
Ja, Vault 4, das war natürlich auch eine super Sache.
Hm.
Es ist ja, der ist ja auch komplett untypisch. Der ist ja auch nicht wirklich an die Vaults angeschlossen,
ja,
im Grunde genommen. Es ist ja ein übernommener Vault, wenn du so willst.
Genau.
Es ist ein Vault, in dem sich die Außenstehenden, also die Oberflächler, auf die oder in diesen Vault begeben haben, um dort so eine bessere Gesellschaft aufzubauen.
Genau.
Wo man dann auch feststellt, das ist durchaus möglich.
Ja.
Weil die sind ja, ne, also das ist eine, also keine auf Gewalt, die sind nicht auf Gewalt aus.
Nee, ganz klar.
Wobei man ja am Anfang noch dachte, oh, das sind Testsubjekte, wird in der Sinne ein, aber man stellt sich raus, das ist alles gar nicht so.
Ja, auch, dass die quasi noch Testsubjekte da haben, denen sie aber helfen wollen.
Richtig.
Weil sie die gefunden haben.
Weil sie die gefunden haben. Und dass der Aufseher, obwohl er ein Mutant ist, und das würde ich gerne aufgelöst haben, wie ist der, er sagt ja, er ist ursprünglicher Vault-Bewohner.
Mhm. Aber irgendwie zweite oder dritte Generation hat er, glaube ich, gesagt, ne?
Mhm.
Das heißt, es wird irgendwann mal jemand mit einer radioaktiven Verseuchung da reingekommen sein. Und dadurch sind die Nachkommen wahrscheinlich mutiert und deswegen hat er nur ein Auge quasi.
Ja. Ja. Mhm. Aber das war natürlich auch toll, ne? Also Vault 4. ein bisschen wurde halt auch drauf eingegangen. Oder das heißt, das wurde nicht nur ein bisschen drauf eingegangen. In dieser Sitzung von Vault, in dieser Vorstandssitzung von Vault, da wird das große Geheimnis der Vaults wird ja dann mal aufgedeckt.
Mhm.
Ne, und das ist ja nun kein Geheimnis, das weiß man ja seit dem ersten Teil, dass diese Vaults
Das sind Forschungseinrichtungen eigentlich, ne?
Das sind Forschungseinrichtungen, wie Menschen auf verschiedene Situationen reagieren.
Ja. Und da haben die auch von Supersoldaten und sowas gesprochen und alles Mögliche.
Ja. Es gibt ja alles Mögliche. Ja. Es gibt ja die Vaults, wo zum Beispiel nur Kinder reingelassen wurden. Mhm. Es gibt Vaults, wo was weiß ich, alles Frauen und nur ein Mann eingesperrt wurden. Mhm. Oder nur eine Frau und alles Männer. Und um die widerlichsten Experimente zu machen oder sozialwissenschaftlichen Sachen herauszufinden, das wird da ja alles auch sogar so angesprochen. Ne? Ah, lass uns doch diesen Vault machen, lass uns das machen, lass uns das machen.
Das war ja quasi, ich glaube, das, was wir da auch sehen, das ist ja im Grunde auch die spätere Enklave, die Leute, die da in dieser Sitzung, das war ja nicht nur eine Vault-Tec-Sitzung, das war ja mit den ganzen großen Firmen, ne? Die zu der Zeit aktiv waren. Und das ist auch spannend. Und jetzt ist eine ganz wichtige Frage, die da offen geblieben ist, weil die wurde nicht klar beantwortet. Was meinst du denn? Sind Vault-Tec Auslöser der Atombombe oder sind die quasi nur erster Nutznießer der Atombombe?
So wie sie es ja auch sagte, sind die Auslöser.
Ja, sie hat gesagt, man könnte, aber die Frage ist, haben sie es dann auch wirklich gemacht?
Ich denke mal, die sind auf jeden Fall dran beteiligt.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das bin ich nämlich auch gespannt, ob das aufgelöst wird. Ob sie das da vielleicht einfach uns einen Krumm hinwerfen, den sie mal ganz anders drehen. Nach dem Motto, die hatten die Idee, wurden aber dann doch durch politische Entwicklung überrascht, dass es dann doch anders kam, als sie gedacht haben.
Ja, das kann natürlich sein. Ja. Und dass sie dann quasi gezwungen waren, die Experimente auch trotzdem durchzuführen, so wie geplant. Ne?
Dass sie quasi Leute jetzt da reinschicken mussten, aber halt mit den Experimenten und dass da so ein anderes Merkwürdiges passiert ist.
Ja.
Da bin ich auch gespannt.
Das wäre interessant. Das wäre wirklich interessant.
Ja. Wie ist denn dein Fazit zu Fallout?
Absolut grandiose Videospielumsetzung. Mhm. Die aber auch so, sag ich mal, als alleinstehende Science-Fiction-Dystopie absolut gut funktioniert. Ja. Also du musst keins der Spiele gespielt haben, du kannst völlig unbedarft an die Serie rangehen und die macht dir trotzdem Spaß, weil die Welt, die da gezeigt wird, die Story dahinter, die ist so gut, dass sie also wirklich auch ohne Hintergrundwissen ankommt. Das ist ja genau das, was eigentlich Gamer ja schon seit Jahren sagen. Das sind ja die Storys dahinter.
Ja, genau.
Die sind ja das Gute, die sind ja das Tolle. Das ist das, was uns dabei hält. Und da genau diese Serie, wie die gemacht ist, genau die zeigt das. Genau die zeigt diese Story dahinter, dass das eben nicht nur von super Autoren oder sonst was, sondern von Spieleentwicklern solche Perlen kommen.
Mhm. Ja.
Dass da solche Storys erzählt werden, dass da sowas, so ein Hintergrund ist, dass da nicht einfach nur gesagt wird, wir nehmen irgendein billiges Ballerspiel und 100 Leute schießen gegeneinander oder
möchtest du etwa über Far Cry reden? Nein, lassen wir besser.
Far Cry, hör mal, das hat auch super Stories. Ich meine,
ja,
Far
aber
Cry,
nicht der Film.
Nein, nicht. Ja gut, da müssen wir auch dazu sagen, das ist ein Uwe Boll-Film. Ja. Das sagt eigentlich schon alles.
Ja, das stimmt.
Aber wenn du einen richtigen Regisseur ranlassen würdest.
Ja, jemand, der es versteht, was er tut.
Ja, und dann würdest du zum Beispiel so eine Story wie in Far Cry 5 zu einem Film verarbeiten, das könnte ein fantastischer Film werden.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wir haben hier wirklich für mich nach Last of Us die nächste Top-Videospielverfilmung in Serienformat. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Und wir haben ja jetzt in den letzten Jahren endlich mal so ein bisschen Aufschwung da gekriegt. Wir haben früher viel Schrott gesehen bei Videospielverfilmung. Mhm. Aber wir haben jetzt endlich Sachen, wo du sagen kannst, die kann man sich auch ins Regal stellen. Ich weiß, dass auch hier Fallout, wenn es davon eine Version auf Blu-ray gibt, dann werde ich mir die kaufen ins Regal stellen, weil die einfach so gut ist, dass die daneben so Last of Us ins Regal kommt.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, schön.
Wir müssen noch über den Showrunner sprechen, über Jonathan Nolan.
Ja, das können wir zum Abschluss noch machen. Ja.
Jonathan Nolan ist ja, man muss ja sagen, der Name kommt einem bekannt vor, weil er ist ja der Bruder von Christopher Nolan. Genau. Und er ist auch derjenige, der zum Beispiel die Drehbücher für Batman gemacht hat, für Interstellar. Was noch?
Seine Drehbücher waren bis jetzt meist sogar erfolgreicher als seine eigenen Film- und Serienprojekte. Und jetzt wagt er sich wirklich mal da rein, dass er so ein großes Serienprojekt umsetzt, dass er da wirklich mal die große Rolle übernimmt. Und ja.
Ja, wobei Westworld war ja natürlich auch.
Stimmt, Westworld auch schon. Ja, da hatten wir ja schon das Thema, nach hinten raus wurde es da ein bisschen schwach. Aber vielleicht hat er ja da auch draus gelernt. Und jetzt kriegen wir hier was ganz anderes.
Ich hoffe es. Also bis jetzt hat er viel richtig gemacht. Sehr viel richtig gemacht.
Ja, total. Und ja, man muss auch den Leuten zugestehen, ne? Vielleicht war Westworld auch einfach ein Thema, was nicht in die Zeit passte, wo er es gemacht hat. Das könnte auch sein, dass es da dran ein bisschen lag.
Ich glaube, die ist aber auch ein bisschen wenig promoted worden. Ja. Also Westworld war so ein Ding, also wenn ich da an die ersten Folgen denke, das war ja schon auch so ein zig Wendungen, also so Nolan-typisch, zig Wendungen. Dann auf einmal passiert dies, dann passiert das, wo du denkst, ui, wo kommt das jetzt auf einmal her? Das war schon toll, das war schon super gemacht.
Westworld war also auch sehr stark so ein bisschen in die Richtung wie Lost, dass du am Anfang sehr viele Ungereimtheiten aufbaust, die du noch abbauen musst. Auch da das Problem über die nachfolgenden Staffeln, du hast nie alles komplett aufgeklärt. Und das war auch das Lost-Problem, finde ich immer.
Ja, das ist halt, das ist aber so, glaube ich, ein Ding von den Nolan-Brüdern allgemein. Die sind unheimlich gerne verschachtelt und also die denken gerne kompliziert, habe ich das Gefühl.
Ja, das kann gut sein.
Ne, die sind, also je schräger es wird, umso besser wird es.
Ja, du magst recht haben. Aber er macht einen guten Eindruck. Wie gesagt, tolle Drehbücher, was er gemacht hat. Du hast schon erwähnt, Interstellar und Co. Ich fand auch Prestige war ja eins seiner ersten, glaube ich. Meister der Magier. Toller Film, ne? Der war auch ein bisschen verdreht.
Ja, vor allen Dingen, ja, natürlich. Ja, natürlich.
Das war richtig gut. Aber Christian Bale, Hugh Jackman
und genau. Aber das war ja auch, ne, mit Zwillingsbrüdern und hast du nicht gesehen und ach, der war genauso gut.
Ja.
Und mir fällt noch was ein zu Fallout.
Ja.
Was das für ein Glücksgriff für Bethesda und Todd Howard ist. Das hat die Spiele noch mal derart geboostet, dass derzeit Fallout 4 und 76 und so derzeit auf Steam abgehen wie sonst was.
Habe ich auch gehört, ja.
Und die sind ja jetzt hingegangen und haben Next-Gen-Updates für PS5 und Xbox für PS4, für Fallout 4 jetzt rausgebracht und man munkelt, man eventuell soll noch irgendwie neues New Vegas rauskommen oder man ist da irgendwie in der Planung dran, irgendwie sowas. Aber das hat der ganzen Sache echt nochmal einen Boost gegeben und für Bethesda natürlich auch ein Glücksgriff. Da sind die zumindest mit Starfield ein bisschen aus der Schusslinie raus.
Ja, das ist aber eine andere Baustelle.
Ja, aber das ist ja die große Baustelle gewesen. Oh, und jetzt spricht keiner mehr von Starfield. Ne?
Stimmt. Zeiger hat mir und meine Frau hat mir das 76er jetzt mal geschenkt, damit wir mal zusammen reingucken können. Das heißt, wir werden mal zusammen Fallout 76 spielen. Und vielleicht werde ich danach mir die anderen auch angucken, weil ich habe Fallout 1, 2, 3 und New Vegas habe ich alle noch. Nur Fallout 4 habe ich noch nicht.
Ja, auch zu empfehlen, habe ich auch mal gespielt, Fallout Shelter. Das ist
Das ist das Mobile, glaube ich, ne? Oder?
Nee, das ist so, aber so ein, ich weiß nicht, ob es das auch für Mobile gibt, aber so. Das für einen PC gibt es das auch. Das ist halt so ein Taktik-Strategie-Spiel, wo du quasi so ein Vault verwalten musst.
Ah, okay.
Aber dann halt mit den Fallout, also mit den Figuren in dem Fallout Boy-Stil. Ne?
Ah,
also,
okay.
Dass die alle so aussehen.
Ist aber auch putzig.
Ja. Ne? Und dann musst du halt so ein Vault entsprechend verwalten. Nein, aber das hat der ganzen Spieleserie nochmal einen richtigen Hype gegeben. Das ist, wenn du überlegst, also ein 10 Jahre altes Spiel und das ist jetzt wieder ganz oben in den Steam-Charts, also was die Nutzerzahlen angeht und alles. Ja, also
ich glaube, dass das auch den gesamten Gaming-Bereich gut tut, wenn wir so gesehen haben, die Leute wieder mehr da hinschieben, dass die auch merken, Gaming hat so gute Sachen, dass man da durchaus mal wieder reinschauen kann. Das finde ich schon sehr schön.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, schön. Da haben wir ja wirklich jetzt ein Roundup mit allem, mit Spiel, mit Serie, mit allem, was mit verbunden ist. Und da erstmal vielen Dank an dich, dass du wieder dabei warst.
Sehr gerne, sehr gerne. Hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Und wir hören uns garantiert wieder einmal zu einer Videospielverfilmung oder zu was anderem Spannenden. Zu Star Trek Discovery Staffel 5 kann ich dich, glaube ich, nicht bewegen, aber wir finden sicherlich ein anderes Thema.
Stimmt.
So, dann.
Strange New Worlds, bin ich dabei.
Strange New Worlds, wenn da die nächste Staffel kommt, können wir ja nochmal gucken, wann die erscheint. Ja. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns auch von unseren Zuhörern. Ihr hört uns wieder, wenn es wieder heißt Just Bring It, der Nerd Podcast.
Tschüss.
And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.